27. Dezember 1967, Mittwoch, Kinderglut. Es ist der Mittwoch zwischen Weihnachten und Neujahr, also Kinderglut. Marie hat dies Wort noch nicht geschrieben gesehen, nur gehört und gesprochen. Sie ahnt da nichts von Verwandtschaft mit dem Deutschen. Jedoch kennt sie die Rechte eines Kindes in New York an diesem Tag. Das Recht auf Schulfreiheit, auf Toben in der Stadt, durch die Warenhäuser, durch die U-Bahn, ein Recht auf Vergnügen, wo es sich finden lässt. Sie wird es auch finden in einem Geschenk für mich. Und wieder wird es einen so kleinen Umfang haben, als sei es gestohlen. Marie hat die Sache Kinderglut. Sie braucht das Wort nicht zu erkennen. Ich sollte doch und will nicht. Als ob ich Fieber hätte, will etwas nicht wissen. Der Park ist schwarz, kalt. Vor einem Jahr war das Ufer New Jerseys weiß, hoch aufgepackt, hinter eisigem Flusshellblau und brachte einen winterlichen Vormittag am Bodensee wieder. Erinnerung an verschneite Gärten, Kapuzenkinder am Eisenbahndamm, Kirchturmknolle am Wasser, Vorland und Gebirge dort entstanden, durch das ferne Licht überm Wasser hier. Und das Sendesmassiv war zu denken, als verborgen hinter neuem Schnee in der Luft. Der Moment der Vergegenwärtigung zerfrisst sofort beides, Vergangenes wie jetzt. Nasser Wind an den Fenstern. Die New York Times hat den Erfinder des Napalm gefunden. Die New York Times erklärt, was Napalm ist. Der Erfinder ist ein emeritierter Professor der Universität Harvard, Louis Frederick Fieser, Deutsch auszusprechen. Im Herbst 1941 bekam er den Vertrag vom Nationalkomitee für Verteidigungsforschung. Mitte 1942 war er fertig. Was er sagt: Man weiß doch nicht, was kommt. Sie können doch auch nicht die Leute anklagen, die das Gewehr auf den Markt brachten, das den Präsidenten getötet hat. Ich weiß nicht genug von Vietnam. Bloß weil ich eine Rolle in der technologischen Entwicklung von Napalm gespielt habe, bin ich doch um keinen Jota mehr zuständig für seine moralischen Aspekte. Gibt es antifaschistisches Napalm? Die Tür zur Hintertreppe, die auch unsere Feuertreppe ist, wird mit einem Bindfaden um Heizungsrohre offen gehalten. Es ist immer noch gut zu lesen, was ein Schild auf der Tür meldet. Diese Tür könnte ihr Leben retten im Fall von Feuer. Sie ist unter allen Umständen geschlossen zu halten. Marie spielt. Ich bringe meine Mutter an die Bahn. Die Stahlstufen der gewendelten Treppe klingen Xylophonen unter ihren Sprüngen. Auf der Straße geht sie in geradezu höflichem Abstand neben mir her, die Hände gemütlich in die Taschen ihres Londoner Mantels gestemmt, und unterhält mich mit ihren Plänen für Kinderglut. Sie könnte ihre Schlittschuhe zum Schleifen bringen. Sie könnte noch einmal nach Queen's Plaza reisen. Sie könnte bei Macy besichtigen, was die Firma Lesney of Britain Limited neuerdings so angeliefert hat. Sie macht das geschickt. Tatsächlich wird sie zurückgehen in unsere Wohnung und weiterbauen an dem Geheimnis, das sie mir für neu angekündigt hat. Sie geht rechts von mir und so schreckt sie den alten Mann ab, der am Niedergang zur Wäscherei von Mr. Fang Lui wartet, ein Herr vormals, dem Unordnung noch nur an den fransigen Hosenbeinen anzusehen ist. Er ist zurückgetreten, sobald er Marie sah. Er hat es schon einmal versucht. Er ist ohne Übung, muss immer ansetzen mit einem Bitte, das nach seinen früheren Zeiten klingt, bricht leicht ab. Bitte, Madam, es tut mir leid, Sie aufzuhalten. Sie sind sehr liebenswürdig, Madam. Danke Ihnen, Madam, danke. Heute Morgen muss er den Hut vom Kopf nehmen und grüßen, weil er sich vor dem Kind schämt. 12 Jahre und dann gehe ich für dich auf Arbeit, sagt Marie, unverhofft bedrückt. Sie geniert sich, auf offener Straße umarmt zu werden und sei es nur für einen Augenblick Wange an Wange. Heute Morgen hat sie es gewünscht. In der kampfverduftenden, knackenden, der rasenden U-Bahn berichtet die New York Times mit ihrer beherrschten, damenhaften Stimme, dass am 26. September 1967 Herr Gustav vom Moskauer KGB an den Chemophysiker Pavel M. Litvinov die folgende Frage stellte: Könnten Sie unter irgend möglichen Umständen zu der Meinung gelangen, dass ein sowjetisches Gericht im 50. Jahr der Sowjetherrschaft ein falsches Urteil verhängen würde? Können Sie sich das vorstellen? Aus den Publikumsräumen der Bank ist die weihnachtliche Reklame verschwunden. Von den Fluren die Tannenkränze, von den Schreibtischen die Glückwunschkarten. Der Fernschreiber rasselt, als habe er nie stillgestanden. Die Angestellte Krespal hat bis 11 Uhr zwei Briefe nach Frankfurt an die Deutsche Bank vorzubereiten. Einen an die Bank des Heiligen Geistes in Turin, einen an das Privatbüro von Giovanni Agnelli. Um 12 wird eine italienisch-französische Vertragsfassung erwartet. Um 12.30 Uhr hat sie Termin beim Vizepräsidenten. Und wenn es geht, soll sie nachmittags in der Abteilung Südamerika den Überhang an Kreditbriefen abtragen helfen. Allerdings aus Freundschaft. I'd be delighted, Guarani. Der Vizepräsident zieht seinen Termin mit Bedauern zurück, ist nach Mexiko geflogen. Nein, zur Jagd nach Kanada. Im Gegenteil, der hilft heute Xerox kaufen. Erblindung durch Wiederholung. Man heißt in einem Laden Antipasto, im anderen Gaulois, in noch einem Café, schwarz, groß. An den Kindertischchen bei 1000 Delikatessen, immer angestoßen von der hastigen Schlange der Mittagesser, saßen behaglich zwei weiche Herren, italienisch anmutend, hatten etwas abgeschlossen und tranken einander zu. Mit Bier in Pappbechern, mit eher liebevollem Lächeln, vertrauensvoll. Denn nicht vergiften ist des Landes Brauch, er ist erschießen, erschießen. Dear Sirs, we hereby establish our irrevocable credit in your favor, available by your drafts drawn at 90 days, signed for any sums not exceeding a total of about $80,000, accompanied by commercial invoice describing the merchandise as indicated below. Dear Sirs, und du lernst auch noch was dazu, Gesine. There is a message for you, Mrs. Crespal. Gesine, da ist was für dich. Dein Kind hat angerufen. Du siehst zu ab aus. Wir sollen dich nach Hause schicken. Mitteldicker Regen soll Schnee sein, schlägt ins abendliche Gewimmel auf der 3. und 42. Die Bürger drängen einander in die Eingangshalle des Subway. Wind stößt sie in die Nacken und gemütlich werden sie von links angesprochen. Steht ein Mann mit Zeitungsstand, wirft Betonung in die Luft, verschluckt die schwächeren Worte. Good evening, it's a perfect evening, it's a perfect evening for newspaper. We have the latest newspaper in New York here. Er ist noch zu hören auf der Niederfahrt in die Höhle der Flushingbahn. Noch haben sie ihn nicht umgebracht, der mit seiner guten Laune, der ist zugezogen. Umbringen werden sie den. Im Gemüsegeschäft sagt der Verkäufer, aus Galizien, 1923, für 4 Wochen in Berlin. Berlin hat das beste Speiseeis der Welt. Schöne Sachen haben sie gekauft heute, denn die Rechnung ist $3.85. Amsterdam, der große Stadt, ist Gebot ob Palen. Wenn die nun mal ömeins fallt, wer soll das betalen? Nun ist es doch als Schnee zu erkennen, eine dünne, wässerige Masse, die sich auf Steinen nicht hält. Die 96. Straße abwärts sieht aus, als sei da Wasser abgelaufen, aber der Boden des Parks ist fast durchweg mit weißem Zeug ausgelegt. Marie war gekränkt, weil die ungehorsame Mutter bis Dienstschluss in der Bank blieb, statt nach Hause zu kommen. Das Geschenk von der Kinderglut hat sie höflich auf dem Tisch hinterlassen. Eine Schallplatte von Leuten aus Liverpool mit Fragen an das Leben. Aber der Zettel kündigt sie erst für 9 Uhr an. Dann doch lieber Kinderglut. Die Wohnung ist leer. It's a perfect evening to be feverish. Ein Tag für Fieber. Gerade richtig.